ARD.
HR Info Kultur.
Mit Christoph Schäffer und mit der Jungen Deutschen Philharmonie, die gerade ihren 50. Geburtstag feiert.
Dies sind tatsächlich die, wie ich sagen würde, herausragenden und prägenden, nicht nur OrchestermusikerInnen, sondern eben möglicherweise auch Solistinnen, Kammermusikerinnen. Sie werden die Kulturorchester Deutschlands in der Zukunft, in den nächsten 30, 40 Jahren, sehr, sehr prägen.
Es kommen immer wieder neue Dinge. Also worauf Verlass ist, dass einfach eine super schöne Energie da ist. Also das Zusammenspiel und Neues kennenlernen, und das ist einfach wirklich schön, und da komme ich gerne immer wieder.
Das ist eigentlich auch der Reiz des Orchesters. Dadurch, dass wir eben so ein großer Pool sind und uns immer neu formieren auf den Arbeitsphasen, kommt man einfach immer mit neuen Leuten in Kontakt. Und trotzdem hat man eben die Verbindung über das Orchester, weil man sich doch auch recht stark mit dem Orchester einfach identifizieren kann. Und das ist, finde ich, total schön, da neue Leute kennenzulernen und trotzdem eigentlich, ja, gleich zu wissen, dass man irgendwie sich sehr gut verstehen wird.
Es gibt sie seit genau 50 Jahren. Aber sie bleibt ewig jung. Denn die Junge Deutsche Philharmonie vereint Musikerinnen und Musiker bis zum Alter von 28 Jahren, die im deutschsprachigen Raum studieren. Jetzt feiert das Zukunftsorchester, wie es sich selbstbewusst nennt, sein Jubiläum und startet an diesem Wochenende in die neue Saison mit Freispiel, einem Festival für experimentelle Begegnungen in Frankfurt. Rap trifft auf Beethoven, Techno auf Orchestermusik. 4 Tage lang geht es um mentale Gesundheit und um Mode, um Nachhaltigkeit und Demokratie und darum, was Musik zu diesen Themen zu sagen hat.
Gibt es ein Problem, ich passe nicht in dein System rein. Mr. Mandela, Fela Kuti, ich bin Hutu und Tutsi. Wer willst du in den Schmutz ziehen? Du kriegst kein Blutkrieg, ruf ihn Martin Luther King, ich bin kein Alien, ein Malcolm X mittendrin.
Das hier ist die Rapperin Leyla Akinyi, zu Gast bei der Jungen Deutschen Philharmonie. Zum ersten Mal begegnen sie sich bei der gemeinsamen Probe im Frankfurt Lab für ein Konzert im Rahmen des Freispiel-Festivals, das diesmal unter dem Motto Shifting Futures steht. Leyla Akinyi improvisiert ihren Sprechgesang über die minimalistischen Klänge einer Komposition von Julius Eastman.
Vom Dschungel in die Stadt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich wurde ausgeraubt, meine Augen sind schwarz, da ist Trubel im Staat. Die Menschen vor dir haben Angst vor mir und schießen mit Pfeilen. Ich fang sie ab mit deiner Hand und korrigiere die Zeilen. Komm von da oben auf die Straße, übernehme den Part. Du wirst sehen, wir sind hier menschlich bestraft. Überlebe den Tag, Leben ist hart. Das Leben wird für manche zur Tat.
Es sind solche Begegnungen, Grenzüberschreitungen, die die Junge Deutsche Philharmonie in ihren Freispiel-Festivals immer wieder wagt. Ich habe mit der 22-jährigen Geigerin Laura Ochmann und dem 23-jährigen Fagottisten Jonas Hintermeier darüber gesprochen, was für sie das Musizieren in der Jungen Deutschen Philharmonie bedeutet und wie sie die Proben erlebt haben, bei denen das Orchester auf Rap oder auch auf elektronische Musik trifft.
Ja, wir haben da heute Morgen irgendwie an etwas sehr untypischem für uns klassische Musiker eigentlich gearbeitet. Ja, es ging dann sehr darum, irgendwie so einen Groove zu finden und da einfach auch irgendwie erstmal reinzukommen, ja. Das wurde eigentlich extra für Streichorchester umgeschrieben. Ja, und dazu wird dann halt eben gefreestylt von der Rapperin. Ja.
Ist das eine Musik, die Sie sonst auch hören oder sind Sie selbst eher so klassisch orientiert?
Ganz selten eigentlich. Also ich höre doch überwiegend Klassik, aber sowas ist dann schon auch schön irgendwie und höre ich auch gern.
Wie ist das bei Ihnen, Jonas Hintermeier? Sie spielen Fagott. Welche Erfahrungen haben Sie hier in der Jungen Deutschen Philharmonie gemacht mit genreüberschreitender Musik oder Begegnung zwischen verschiedenen musikalischen Genres?
Ja, wir haben auch von Brandbrauer Frick, das ist auch so eine Live-Techno-Gruppe, haben wir Stücke, die extra dafür bearbeitet wurden, quasi für Orchester und diese Formation. Und das ist total spannend, weil das ist einfach eine ganz andere Art Orchesterspiel, als man es vielleicht gewöhnt ist mit nur Sinfonieorchester. Und das ist einfach auch eine ganz andere Art, irgendwie aufeinander zu hören, weil das muss natürlich alles sehr rhythmisch präzise sein, weil diese Musik natürlich sehr rhythmisch irgendwie veranlagt ist. Und da ist viel weniger Freiraum als zum Beispiel irgendwie bei einer Brahms-Sinfonie, wo man irgendwie auch ein bisschen mal Tempo rausnehmen kann. Und das ist in dieser Musik natürlich überhaupt nicht der Fall. Da muss es irgendwie einfach passen. Und es ist total spannend, irgendwie sich da in dieser doch recht strikten Musik doch irgendwie dann musikalisch auch so ein bisschen zu entfalten. Und es macht total Spaß, einfach da mal ein bisschen auch andere Wege zu gehen.
Was bedeutet jetzt auch über diese musikalischen Erfahrungen hinaus diese Junge Deutsche Philharmonie für Sie? Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen von sich, was Sie machen, wo Sie musikalisch herkommen, wo Sie zu Hause sind und was Ihnen dieses Orchester gibt.
Ja, also ich spiele Geige und ich bin jetzt auch schon knapp 2 Jahre dabei und ist jetzt auch schon mein 6. Projekt. Und es kommen immer wieder neue Dinge. Also worauf Verlass ist das einfach eine super schöne Energie da ist. Also das Zusammenspiel und Neues kennenlernen und das ist einfach wirklich schön und da komme ich gerne immer wieder.
Ja, ich bin Fagottist, sowohl eben modernes Fagott als auch historisch. Also ich studiere auch historische Aufführungspraxis und bin in der Jungen Deutschen Philharmonie im Programmausschuss und das ist ein Gremium, das sich eben um die Programme kümmern. Also wir programmieren unsere Arbeitsphasen und das ist für uns einfach eine Riesenchance, die Junge Deutsche Philharmonie irgendwie zu prägen. Die Programme werden ja sehr weit im Voraus dann irgendwie gemacht, dann in 5 Jahren zu sehen, ah schön, da ist ja ein Programm, das habe ich irgendwie mitgestaltet und das ist irgendwie sehr schön, dann so auf lange Sicht irgendwie auch noch irgendwie Teil davon zu sein, auch wenn man vielleicht aktiv dann gar nicht mehr dabei ist.
Das Orchester will ja basisdemokratisch funktionieren. Ist das so ein Teil dieser quasi demokratischen Arbeit oder wie drückt sich das sonst noch aus?
Genau, also wir haben 2 gewählte Gremien, den Orchestervorstand, wo Laura und ich auch beide Teil davon sind und eben den Programmausschuss. Das sind die 2 Gremien, die gewählt werden. Aber das größte Organ des Orchesters ist dann eigentlich die Mitgliederversammlung, wo eben diese Gremien zum Beispiel gewählt werden, aber wo auch andere Beschlüsse dann irgendwie gemacht werden. Und das ist ganz wichtig, dass da irgendwie die Basis auch aktiv ist und eben die Mitglieder sich einbringen, weil so wird eben das Orchester auch weiterhin irgendwie zukunftssicher unterwegs sein und irgendwie sich immer auch erneuern sozusagen.
Frankfurt ist so der Sitz der Jungen Deutschen Philharmonie. Sie haben jetzt auch dieses Festival-Freispiel in diesen Tagen in Frankfurt an verschiedenen Orten. Woher kommen Sie selbst und sind Sie quasi in Frankfurt angedockt oder ist das ganze Orchester ja quasi bundesweit irgendwie zusammengesetzt?
Also das Orchester selbst ist nicht in Frankfurt based quasi, sondern die Leute und Studenten kommen halt aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, wir haben hier quasi, unser Team sitzt in Frankfurt und wir machen hier auch unsere Probespiele. Und ja, es wird quasi von hier aus organisiert. Und deshalb findet auch jetzt hier das Freispiel statt.
Genau, also wir treffen uns dann immer zu den Arbeitsphasen irgendwo in der Bundesrepublik, werden da dann proben. Und dann geht es aber auf Tour. Und das ist dann aber nicht nur deutschlandweit, sondern auch ins Ausland, europäische Ausland, auch darüber hinaus. Aber der Sitz des Orchesters, den kann man so irgendwie nicht unbedingt definieren, weil eben die ganzen Studierenden aus dem deutschsprachigen Raum kommen.
Wie oft sehen Sie sich dann und wie ist das? Wie kriegt man sozusagen so ein Orchestergefühl, ein gemeinsames hin, wenn man nicht regelmäßig zusammen ist?
Naja, wir sind schon in Kontakt, auch die Mitglieder, auch über die sozialen Medien und alles. Und wir sehen uns dann im Jahr eben dreimal zu unseren festen Phasen. Klar sind da nicht immer alle dabei, aber auch zu den Konzerten kommen einige. Und ja, wir vom Vorstand sehen uns eben öfter.
Das ist eigentlich auch der Reiz des Orchesters. Dadurch, dass wir eben so ein großer Pool sind und uns immer neu formieren auf den Arbeitsphasen, kommt man einfach immer mit neuen Leuten in Kontakt. Und trotzdem hat man eben die Verbindung über das Orchester, weil man sich doch auch recht stark mit dem Orchester einfach identifizieren kann und irgendwie da einfach viele Überschneidungspunkte schon hat, sodass man eigentlich sich doch immer recht auf Anhieb gut versteht. Das ist, finde ich, total schön, da neue Leute kennenzulernen und trotzdem eigentlich ja gleich zu wissen, dass man irgendwie sich sehr gut verstehen wird.
Ein Ausschnitt aus Strawinskys Feuervogelsuite mit der Jungen Deutschen Philharmonie. Das Freispielfestival mit dem Titel Shifting Futures an diesem Wochenende ist nur der Auftakt zu einer ganzen Jubiläumssaison, mit der die Junge Deutsche Philharmonie ihren 50. Geburtstag feiert. 50 Jahre, in denen das junge Orchester die Musiklandschaft entscheidend geprägt hat. Wichtige Ensembles sind daraus hervorgegangen, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Freiburger Barockorchester und das Ensemble Modern in Frankfurt zum Beispiel. Eine Brücke zwischen Studium und Beruf soll die Junge Deutsche Philharmonie sein. Die meisten Musikerinnen und Musiker sind Anfang 20 und mit 28 ist Schluss. Deshalb setzen sich die Ensembles immer wieder neu zusammen. Wie kann man unter diesen Bedingungen ein Orchester formen, eine gemeinsame Identität, einen gemeinsamen Klang entwickeln? Darüber habe ich mit dem Dirigenten und künstlerischen Leiter André de Ridder gesprochen. Ich wollte als erstes von ihm wissen, was denn der Begriff Zukunftsorchester für ihn bedeutet.
Der bedeutet natürlich mehrere Dinge. Zukunftsorchester, einmal per Definition, die sind tatsächlich die, wie ich sagen würde, herausragenden und prägenden, nicht nur OrchestermusikerInnen, sondern eben möglicherweise auch Solistinnen, Kammermusikerinnen, die sich aber hier freiwillig zusammengefunden haben, weil sie Riesenspaß am Orchesterspiel haben und weil sie auch besonders begabt sind. Sie werden ja ausgewählt, sie wählen sich selber aus sozusagen auch in einem Auswahlverfahren, in Vorspielen, und sie werden die Kulturorchester Deutschlands in der Zukunft in den nächsten 30, 40 Jahren sehr, sehr prägen. Und von daher diese Begeisterung, die sich hier sozusagen breit macht und die sich gegenseitig anstacheln und sich gegenseitig inspirieren, das macht mich auch für die Zukunft sehr hoffnungsfroh, dass sich diese Begeisterung eben erhalten lässt und auf die zukünftigen Zusammensetzungen der Orchester auswirkt. Aber nicht nur das, also rein zeitlich und generationenmäßig gesehen, sondern ich glaube, man merkt auch an diesem Format, was das Orchester schon seit einigen Jahren betreibt, alle zwei Jahre, außergewöhnlich aufwendiges und ambitioniertes Festival zu veranstalten mit dem Namen Freispiel, dass die jungen Musikerinnen und Musiker sich Gedanken machen, was Orchesterspiel und was auch die Gemeinschaft des Orchesters und die Institution des Orchesters möglicherweise für sie repräsentiert, aber auch möglicherweise in der Zukunft repräsentieren könnte. Und deswegen stellen sie sich immer wieder Themen und Fragen, die sie dann in diesen Freispielfestivals, jedes Mal andere, verhandeln.
Das Freispielfestival in diesem Jahr hat den Titel Shifting Futures. Also da ist die Zukunft und die Bewegungen auch schon mit drin. Und wir sind jetzt hier im Frankfurt Lab, wo einige dieser Konzerte stattfinden, wo sie auch gerade proben für das Festival. Für ein Konzert zum Beispiel mit dem Titel Mental Mirrors, wo Beethoven auf eine Rapperin trifft, also sehr, sehr unterschiedliche musikalische Genres. Was verbindet diese Musik auch gerade unter dieser Überschrift Mental Mirrors?
Also erstmal nochmal zu sagen, Shifting Future, was damit gemeint ist, ist ein Wandel des Bewusstseins, was erstens mal wir mit Musik und mit Orchesterspiel bewirken können, was da alles drinsteckt. Und eben auch, dass so Themen wie Mental Wellness, also seelischer Gesundheit, aber auch Demokratie, Teilhabe, das sind ja Themen bei anderen Konzerten, dass die für uns Musikerinnen und Musiker relevant sind oder dass wir damit auch ausstrahlen können. Und ich glaube auch, dass sie das Programm repräsentiert mit einigen jungen Komponistinnen, die sich thematisch immer mehr mit diesen Themen auseinandersetzen. Ein anderes Thema auch zum Beispiel Natur, also Bewusstsein des Umgangs mit der Natur. Ich sehe das bei jungen Komponisten und Komponistinnen, dass sie sich thematisch in ihren Werken ganz oft damit auseinandersetzen und ich glaube, damit auch eine Hoffnung ausdrücken, dass sie mit ihrer Musik da auch einen Sinneswandel, eine Einstellung mit erreichen können. Das ist so, was das Shifting Futures damit angeht. Was die verschiedenen Musikstile, die wir da aufeinanderprallen lassen, auch teilweise angeht, ist es eben so, dass es gar nicht unbedingt darum geht zu sagen, was haben die jetzt miteinander zu tun oder wo sind da Verbindungen? Man versucht ja immer dann, musikalische Verbindung zu finden. Darum geht es aber gar nicht. Es geht auch darum, Dinge nebeneinander zu stellen und auf Augenhöhe sich gegenseitig zu respektieren, auch wenn es ganz unterschiedliche Musikstile sind, die aber nicht weniger ernst zu nehmen sind. Also jetzt zum Beispiel die Spoken-Word-Künstlerin oder Rap-Musikerin Leila Akinyi, die sich mit ihren Texten zum Beispiel mit ähnlichen Themen auseinandersetzt, wie es der US-amerikanische Minimal-Komponist Julius Eastman getan hat, zum Beispiel in seinem Stück, was wir hier aufführen, wo es darum geht, gewisse Vorbilder anzusingen oder aufzurufen und sich von diesen ermutigen zu lassen, ehrlich mit sich zu sein, aber auch frei und mutig zu sprechen über diese Dinge, also die Wahrheit beim Namen zu nennen. Darum geht es eigentlich auch. Und da hat sich die Leila Akinyi eben einen Track ausgesucht, wo sie über ähnliche Dinge spricht, wo Namen fallen, die für sie ganz wichtig gewesen sind als afrikanisch geborene Künstlerin, namely Fela Kuti zum Beispiel, einer der Gründer des Africa Beats, oder auch Martin Luther King in ihrer listischen Sichtweise her. Und bei Julius Eastman, der hat bestimmte Schutzheiligen angerufen. Und das versuchen wir so ein bisschen zu übertragen, zu spiegeln, was das in der heutigen Zeit, was es für Künstlerinnen und Künstler, die heutzutage eine Aussage mit sich bringen, vielleicht auch eine politische, was sind deren Rollen, Vorbilder und Role Models, sagt man eigentlich so, ja. Das ist also sozusagen eher eine inhaltliche Frage und der Spiegel, der ist sozusagen Künstlerinnen und Künstler in verschiedenen Zeiten, die auch unter einer gewissen Not vielleicht gelitten haben, vielleicht unter einer gewissen Marginalisierung, wie es ja bei dem schwarzen und queeren Künstler Julius Eastman in den 70er Jahren wirklich der Fall war, das zu spiegeln nach heute, denn es gibt immer noch Menschen, wie wir wissen, die Vorurteilen ausgesetzt sind, vielleicht auch in der musikalischen, in der Musikindustrie, vielleicht in der klassischen Musikindustrie noch unterrepräsentiert sind, was ja nun nicht die fortschrittlichste Gemeinschaft auf Erden ist, sage ich mal. Genau, das einfach zu reflektieren, mal anzustoßen, das war, glaube ich, der Beweggrund für die jungen Musikerinnen und Musiker der Jungen Deutschen Philharmonie, wo wir uns gemeinsam in vielen Sitzungen schon seit 3 Jahren auseinandergesetzt haben und dann Ideen auf den Tisch gelegt haben und langsam dieses Programm zusammengepuzzelt haben.
Wenn wir das nochmal ganz praktisch sehen, ich habe das ja jetzt in Ihrer Probe gerade erlebt, da ist die Rapperin Leila Akinyi und da ist das Orchester, was gewöhnt ist, zunächst mal irgendwie komponierte Musik nach Noten zu spielen. Also da kommen in Momente von Improvisation oder diesen Sprechgesang irgendwie relativ frei auf die komponierte Musik draufzulegen, zusammen. Wie funktioniert das? Wie offen ist auch das Orchester dafür, sich so einem anderen Genre, auch einem anderen Zugang zur Musik zu öffnen?
Das ist ehrlich gesagt ganz unterschiedlich. Also ich finde, man muss auch nicht sich da was in die Tasche lügen und sagen, das ist immer, weil das junge Musikerinnen und Musiker sind, dass die gegenüber allem offen sind. Ich würde es mal sagen, ganz im Gegenteil, sondern das wird erst durch so eine Arbeitserfahrung, durch so ein Aufeinanderprallen, glaube ich, langsam geöffnet. Klar, und dieser Moment, wo wir sie bitten, sind noch ein bisschen Überraschungsmomente, darauf waren die nicht vorbereitet, was manchmal auch ganz gut ist, gibt es in diesem Moment, sagen sie mal, könnt ihr ja einfach mitsingen oder würdet ihr hier diesen Refrain mitsprechen? Also wie gesagt, es ist nicht so, dass wir hier das hier machen, weil wir das alles schon beherrschen oder glauben, dass wir hier etwas zeigen, was wir immer schon gemacht haben, sondern wir machen natürlich auch etwas, was diesen Musikerinnen und Musikern eine neue Erfahrung gibt, auch wenn die Grundideen aus dem Orchester selber herauskommen.
Wenn Sie sagen, die Ideen kommen aus dem Orchester, es ist ja auch immer die Rede davon, dass dieses Orchester basisdemokratisch funktioniert. Also wie wird dann zum Beispiel so ein Stück ausgewählt? Wie laufen diese Diskussionen ab? Welche Rolle spielen Sie da als Dirigent und künstlerischer Leiter?
Die Grundideen dessen, was das Orchester machen will, kommt aus dem Orchester. Und die sagen, wir würden gerne zum Beispiel was mit Fashion machen. Wir würden gerne uns über Mental Wellbeing unterhalten, wo das in der Musik reflektiert wird. Und was ich dann tun kann mit einem vielleicht einfach aus der Generation heraus größeren Erfahrungshintergrund oder breiteren Repertoirekenntnis, dass ich dann Sachen vorschlagen kann, dass ich da und da fällt mir das und das zu ein. Nun bin ich ja auch in diesem Bereich mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Genres zusammenarbeiten, durchaus schon ziemlich erfahren. Deswegen glaube ich auch teilweise der Grund, warum ich hier hinzugezogen wurde. Als, ich würde mal eher sagen, künstlerischer Berater denn Leiter, um dann Werke vorzuschlagen. Aber die Vorschläge von Werken kamen aus allen möglichen Ecken. Aber manchmal sind dann Sachen, die halt die jungen Musikerinnen vielleicht noch gar nicht kannten, die sie sich dann anhören. Dann haben wir so Playlists erstellt und dann kam ein Feedback von denen, sagen, das gefällt uns gut, ja, das können wir uns vorstellen. Genauso bei dem Unclassified-Programm, wo es ja um eine Verbindung von neuer elektronischer, ambienter Musik mit sogenanntem Neoklassizismus, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja auch nur eine Worthülse. Das ist ein Format, was ich schon einige Jahre in London gemacht habe. Und als die jungen Musikerinnen und Musiker sagten, sie würden gerne was so mit Elektronik machen und eine Richtung Crossover, habe ich von dieser Serie in London erzählt, die wir schon einige Jahre machen und auch einige Erfahrungen damit haben. Und habe dann vorgeschlagen, mit der BBC zusammenzugehen und tatsächlich eine Folge für diese BBC-Live-Radiosendung, die dann irgendwann gesendet wird, hier in Frankfurt und zum ersten Mal in Deutschland herzustellen.
Das ist auch Teil von diesem Shifting Futures Festival und es endet am Sonntag in der Paulskirche mit einem Konzert, in dem es um Demokratie geht. Also nochmal ein gesellschaftlich ganz zentrales Thema, auch noch an dem Tag, in dem in zwei Bundesländern Landtagswahlen stattfinden, auf die viele mit Sorge blicken. Ja. Wie kann ein Orchester etwas für die Demokratie tun? Was kann Musik für Demokratie leisten?
Zunächst einmal spielen wir da ja, wir spielen in der Paulskirche und spielen Musik aus der Zeit um 1848 herum, aber haben auch ein neues Werk in Auftrag gegeben von der Daniela Sirse, wo Texte aus dieser Nationalversammlung und Reflexionen darüber verarbeitet werden. Wobei wir auch zum Beispiel das Werk Arsenal of Democracy von Julia Woolf spielen. Und das fand ich so brisant, weil ja heutzutage sozusagen wir ja wieder vor dieser Frage stehen, wie können wir den nicht demokratischen, antidemokratischen Strömungen gegenüberstehen mit den Mitteln unserer Demokratie. Und für uns Musikerinnen und Musikern ist das eines der Mittel vielleicht Musik im Sinne von nicht nur die Musik selber, sondern auch wie die Musik zustande kommt, wie sie geprobt wird, zumal mit einem so demokratiebasierten Orchester wie der Jungen Deutschen Philharmonie, dass wir einfach dastehen, repräsentieren, wie wir kommen zusammen, wir möchten den Menschen etwas geben, sie vereinen, sie unter einen gemeinsamen Hut bringen, aber auch durch eine stilistische Vielfalt, nicht nur innerhalb der klassischen Musik, sondern auch anderer Musiken und anderer Kulturfelder, eine Vielfalt, die wir gleichberechtigt nebeneinander stellen und auf Augenhöhe präsentieren. Ich glaube schon, dass das an sich auch eine politische Handlung und Aussage ist.
Ganz zum Schluss nochmal nach dem Arbeiten mit diesem Orchester fragen. Das ist ja naturgemäß dadurch, dass das Studierende sind, die dann auch andere Wege gehen, wahrscheinlich sehr häufig eine neue Zusammensetzung hat. Da ist, vermute ich, ein Kommen und Gehen. Was bedeutet das für so einen Zusammenhalt eines Orchesters, vielleicht auch für die Identität oder die Entwicklung eines eigenen Klangs?
Also das stimmt, das Orchester evolviert, also es gibt eine ständige Metamorphose. Es gibt aber sehr deutlich einen Spirit, der sich einfach hier natürlicherweise fortpflanzt. Und es gibt einen sogenannten Vorstand, der sich wählen lässt vom Orchester und dann 3-4 Jahre waltet. Und ich glaube, das auch weiterträgt und neue Mitglieder initiiert in das Orchester. Die meisten Musikerinnen und Musiker sind so 4 bis 6 Jahre im Orchester. Also da ist schon genug Überlappung da. Aber für mich als Leiter bedeutet auch, dass du eigentlich jedes Mal neu ein Orchester formst. Das ist schon so. Also das Talent ist sehr, sehr hoch, aber was das Orchesterspiel angeht, musst du auch jedes Mal wieder an grundsätzlichen Dingen arbeiten. Also selbst im gleichen Jahr, ich meine jetzt in 2 Wochen spielt das Orchester Mahlers 7., das schließt sich eigentlich gleich an. Das ist dann aber eine ziemlich andere Besetzung. Ist dann auch wieder ein anderer Dirigent. Das ist dann eben auch der Prozess, dieses Finden eines gemeinsamen Klanges und auch ein Zusammenfinden im Zusammenspiel. Das ist jedes Mal Teil der Arbeitsphasen, aber eben auch Teil des Spiels und Sinn der Sache.
Sagt André de Ridder, Dirigent und künstlerischer Leiter der Jungen Deutschen Philharmonie. Das Zukunftsorchester. Die Junge Deutsche Philharmonie wird 50 und feiert. An diesem Wochenende ist das Festival Freispiel zu erleben, mit Konzerten und Events im Frankfurt Lab und der Paulskirche in Frankfurt. Mitte September geht die Junge Deutsche Philharmonie dann mit Mahlers 7. Sinfonie auf Tour und ist unter anderem in Wiesbaden, Köln und Erlangen zu hören. Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.